Es ging um Veränderungen. Eckhard und Manuel haben darüber gepredigt und wie ich mir über die Predigt heute Gedanken gemacht habe, habe ich in meinem Buch ein bisschen geblättert und habe dann im Februar diesen Jahres ein Wort gefunden, Veränderungen. Und daneben stand das Datum 30.04. Und dann habe ich gedacht, okay, dann machen wir Veränderungen, dann machen wir weiter. Diese Jacke, die ich anhabe heute, hat einen Namen. Das ist die mir doch egal Jacke. Oder was geht es mich an Jacke. Und nachdem heute aber Sonntag ist, ziehe ich diese Jacke einfach aus. Und ich ziehe meinen Wie geht es dir Pullover an. So, wie geht es dir?
Sehr gut, sehr gut.
Wunderbar. Wie geht es dir?
Ja, gut.
Und dir?
Ganz hervorragend.
Und dir?
Ja.
Herrlich. Mit diesem Pullover funktioniert das Ganze schon viel besser. Wie geht es dir? Gut. Wie geht es mir? Gut. Mir geht's gut. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Wie siehst du denn aus? Wieso? Hä? Das ist mein Wie geht es dir, Pullover? Freundlichkeit. Frucht des Geistes. Wir haben doch darüber gesprochen. Galater 5, erinnerst du dich nicht? Wenn ich in dein Herz schaue, dann lese ich mir doch egal. Was geht es mich an? Gleichgültigkeit. Sünde, du erinnerst dich doch. Eigentlich hatte ich mich auf den Gottesdienst gefreut. Du kannst kommen, wie du bist. Du kannst hierher kommen, wie du bist. Es ist Gott eigentlich egal, welche Maske oder welche Kleidung du anlegst. Du kannst hier kommen, wie du bist. Und du darfst hier Gott begegnen. Und wenn du Gott begegnest, dann wird er nicht auf dein Äußeres gucken. Und wie oft du Leute begrüßt hast, wie freundlich du warst, sondern er wird immer einen Blick in dein Herz hineinwerfen und er wird sehen, was in deinem Herzen ist. Wenn du Gott begegnest, vielleicht in der Lobpreiszeit vorhin, dann wirst du einen Blick in dich selber werfen. Wenn du dich wirklich für Gott aufmachst, dann wirst du wie in einen Spiegel sehen. Und du wirst dich sehen und erkennen, wie du erkannt bist. Hier bin ich. Einmal mehr. Ich gebe mich ganz hin, denn ich weiß, dass du jeden Schrei hörst. Du bist da für mich. Egal, wie es mir geht und was mich bewegt. Du gibst Antwort, wenn ich rufe. Deine Worte sind wahr, deine Hoffnung real und ich weiß, deine Nähe, sie macht mich ganz frei von dem, was mich hält. Deine Nähe, Herr, macht mich frei von dem, was mich hält und ich sehne mich nach dir. Und wenn du so stehst oder so stehst oder kniest oder was auch immer und du bist vor Gott und du machst dich auf, dann lass zu, dass er dir wirklich begegnen kann. Auch wenn du dabei einen Blick in dich selber werfen musst, in diesen Spiegel. Und auch wenn das vielleicht nicht immer dir gefällt, was du da in dir vorfindest und siehst. Es heißt in diesem Lied, du gibst Antwort, wenn ich rufe. Und vielleicht, wenn du so stehst vor Gott, ja, entdeckst du, dass du sagst, Mensch, dieses Egal ist tatsächlich da. Das ist mir, das berührt mich nicht mehr. Das ist nicht wirklich etwas, was mein Herz trifft. Dieses mir doch egal, das befindet sich tatsächlich in mir. Oder du entdeckst, in meinem Herzen ist ungeheuer viel Stolz. Da ist Stolz drin. Und dann stehst du vor dem Herrn und dann, was machst du? Herr, hilf mir. Nimm diesen Berg weg. Nimm diesen Stolz weg. Nimm diese mir doch egal Haltung. Nimm es weg. Nimm diese Hartherzigkeit. Nimm es weg von mir. Das ist ein Berg, ein riesiger Berg. Nimm es weg. Du gibst Antwort, wenn ich rufe. Sag, Herr, ich habe doch schon so oft gebeten. Schon so oft gesagt, ich möchte davon frei werden. Aber nichts ist passiert. Jetzt stehe ich wieder hier vor dir und rufe immer wieder, Herr, gib Antwort. Weißt du, Gott hat die Antwort in den meisten Fällen, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, schon längst geschickt. Sagtest du, die Antwort, die steht doch schon da. Da steht sie schon, die Antwort. Auf deinen Berg. Sagst, was ist das, Herr? Das ist eine Schaufel. Das ist die Antwort auf meine Gebete? Eine Schaufel? Ich habe dich gebeten, dass du einen Berg beseitigst in meinem Leben, der mich bedrückt. Dann fang an zu schaufeln. Herr, das ist viel. Das ist groß. Das schaffe ich nicht. Das schaffst nur du. Sagst du, Herr, ja. Durch dich. Jede Schaufel, die du von diesem Berg abträgst, jede Schippe, die du abträgst, ist ein kleines Wunder für sich. Und wenn du verstehst, wie Gott arbeitet und intensiv in deiner Bibel liest, dann wirst du sehen, dass es nur in ganz besonderen Fällen dazu kam, dass Gott auf einmal einen ganzen Berg beiseite geräumt hat. In den meisten Fällen kriegst du die Schaufel. Da kommt die Schaufel zu dir und dann darfst du anfangen. Und Gott hat mir Folgendes gesagt. Er hat gesagt, wie ich mal mit einem Berg ankam zu ihm. Ich habe gesagt, Herr, das ist mir, nimm diesen Berg von mir weg. Das haftet mir an schon so viele Jahre. Dann hat Gott gesagt, fang an, diesen Berg abzutragen und du wirst Wunder um Wunder erleben. Und das größte Wunder wirst du am Ende, wenn dieser Berg weg ist, erleben. Das bist nämlich du selbst, weil du wirst dich verändern, wenn du diesen Berg Schaufel für Schaufel abträgst. Du wirst dich verändern und das wahre Wunder bist du selber, weil dein Wesen wird sich dadurch verändern. Und dann habe ich angefangen, diesen Berg zu beseitigen, Schaufel für Schaufel. Und ich habe Wunder um Wunder erlebt mit Gott. Und am Ende habe ich festgestellt, dass ich genau so auf diese Art und Weise eines schaffe. Ich kann Jesus ähnlicher werden. Weil er mit seinen Jüngern nicht rumgezogen ist, damit sie seine Wunder sehen. Und das war's dann. Sondern sie sollten Vertrauen fassen zu ihm und erkennen, dass er wirklich der Gesalbte, der Messias ist. Der, dem alle Macht gegeben ist. Und dann, im zweiten Teil, hat er angefangen, sie hinauszuschicken und ihnen etwas zuzutrauen. Ihr erinnert euch an die Speisung der 5000? Ne? Hat Jesus gesagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und da waren sie ziemlich fertig. Wir? Herr? Irgendwas haben wir noch verpasst. Weißt du noch, wie das ging? Nein, ich weiß es nicht mehr. Ja? Irgendwas haben wir noch nicht ganz. Und er sagt, okay, was haben wir? 2 Fische, 5 Brote. Von dem Jungen. Dann her damit. Er dankte und es wurde mehr. Und die Jünger mussten es austeilen. Sie durften dieses Wunder aktiv miterleben. Ja? Damit ihr Glaube gestärkt und aufgebaut wird. Damit sie bereit sind für das, was kommt. Die gleichen Dinge zu tun, die Jesus auch getan hat. Wenn du das verpasst, Schaufel für Schaufel deine Berge abzutragen, wenn du das verpasst, diese vielen kleinen Wunder in deinem Leben, dann wird in dir nicht das wachsen, was Jesus braucht, um mit dir zu arbeiten, andere Menschen zu erreichen. Dann wird diese Festigkeit in dir nicht entstehen. Es gibt Berge, die der Herr tatsächlich mit einem Handstrich beiseite räumt. Und ich bin sehr dankbar dafür. Und ich warte auch immer wieder auf solche Wunder. Aber daraus besteht das Leben mit Gott nicht ausschließlich. Wie ist der Plan? Der Plan steht in Epheser 4, ab Vers 17. Der alte und der neue Mensch. Epheser 4, ab Vers 17. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich den Ausschweifungen ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid mit in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wow, das klingt gut. Zieht den neuen Menschen an. Und das liest sich so leicht und locker, so wie wenn du eine Jacke anziehst. Und wenn du sagst, Mensch, ich komme in den Gottesdienst und bin umgeben von lauter Menschen, die an Gott glauben. Ja, und da ist es leicht, freundlich zu sein. Da ist es leicht, Geduld zu haben. Da ist es leicht. Das ist wie eine Jacke anzuziehen. Und was passiert, wenn du nach Hause gehst? Wenn du in deinem Alltag bist, wenn du in deine Woche kommst, wechselst du da deine Kleidung und ziehst diese mir doch egal Jacke wieder an? Oder hast du sie eigentlich an? Was ist deine eigentliche Kleidung? Was ist dein Wesen eigentlich? Wo zeigt sich das? Zeigt sich nicht in den schwierigen Situationen des Lebens, in den Herausforderungen? Zeigt es sich nicht da? Warum musste Jesus in die Wüste geführt werden? Das Herz offenbart worden ist. Vor dir werde ich meine Knie nicht beugen. Dein Angebot, Satan, danke, werde ich nicht annehmen. Ja? Ich werde meinem Herrn allein dienen, meinem Vater im Himmel. Und alle Reiche der Welt, das brauche ich von dir nicht. Meine Knie werde ich vor dir nicht beugen. Da ist es von innen nach außen gekommen, was wirklich drin ist. Und das geht auch an uns. Situationen, die schwer sind und schwierig sind. Und dann lesen wir diesen Plan, zieht an den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und dann bitte ich euch, weiterzulesen, weil jetzt kommt die Schaufel, jetzt kommt die Arbeit, jetzt kommt die Umsetzung in den nächsten Versen. Vers 25. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Stopp. Wie ich zu Gott gefunden habe, das ist mittlerweile 30 Jahre her, ziemlich genau. Heute ist der 30. April. Ja, fast ganz genau 30 Jahre. Das Erste, was ich von Gott als Geschenk bekommen habe, war eine Schaufel. War eine Schaufel. Mir ging es echt gut. Ich war so auf Wolke 7 unterwegs mit ihm. Ja, völlig neues Lebensgefühl, alles prima. Und dann kam diese Schaufel. Und dann habe ich gemerkt, oh Mann, Lüge? Ja, ganz oft in meinem Leben. Ich habe viel gelogen früher. Geschichten erfunden, Geschichten erzählt, ja, um meine Mitmenschen zu erfreuen, um etwas darzustellen, was eigentlich in Wirklichkeit gar nicht so war, um Dinge zu bekommen, die ich eigentlich gar nicht bekommen durfte. Ich habe meine Eltern auch angelogen. Und komischerweise fand ich das gar nicht schlimm damals. Wenn man ertappt worden ist, das war wie ein Kavaliersdelikt. Na ja, hat man ein bisschen geflunkert. Ja, so nicht ganz die Wahrheit gesagt, bisschen übertrieben. Es war einfach gelogen und es war ein Wesenszug von mir. Ein sehr unschöner. Und auf einmal habe ich gemerkt, es passt nicht. Das tut mir weh innerlich. Ich schäme mich, ein Stück weit vor Gott so zu sein und so zu stehen. Und es ging nicht einfach wie, ich ziehe jetzt eine neue Jacke an, ich lüge jetzt eben nicht mehr. Sondern ich bin in die gleichen Situationen hineingekommen und habe festgestellt, Mann, Irgendetwas in mir sträubt sich dagegen, die Wahrheit zu sagen. Es will diese Wahrheit nicht aussprechen, weil es dann unangenehm wird für den Herrn Hellinger, weil es dann schwierig wird. Und wir sind doch mit diesen Flunkern und Lügen ganz gut durchgekommen. Und auf einmal soll ich diesen Berg abtragen. Und ich musste lernen, Schaufel für Schaufel die Wahrheit zu sagen. Ich musste mich entschuldigen bei vielen Menschen, vor allen Dingen bei meinen Eltern. Das war echt peinlich. Ja, ich glaube, die wildeste Story haben wir damals mit meinem Kumpel gedreht. Wir hatten ein kleines Moped, so eine 80er, also nur er. Wir haben uns da zu zweit draufgeschwungen und wir haben unseren Eltern erzählt, wir fahren nach Tegernsee. Seine Eltern hatten da Bekannte. Die hatten da ein Haus am See. Wir haben das Haus, haben gesagt, hier Schlüssel, macht euch eine gute Zeit. Wir sind auch nach Tegernsee gefahren. Weil wenn uns jemand fragt, ne, wo seid ihr denn? Wir sind am Tegernsee gewesen. Wir sind dann viel weiter gefahren als zum Tegernsee und wir sind am Ende in Novi Sad rausgekommen. Das ist in damaligen Jugoslawien im Norden. Ja. Wir waren dann in Novi Sad. Das sind auch Bekannte von seinen Eltern und damals war noch nicht so mit Handy und Internet und du konntest so ziemlich gefahrenlos irgendwo sein und man konnte dich schlecht orten. Ja, und es hat auch keiner erwartet, dass du da anrufst ständig. Ja, dass du ständig greifbar bist. Wir waren dann einfach in Novi Sad. Ich meine, das war eine verrückte Tour zu zweit auf dem Moped, das nicht schneller fährt als 80. Völlig bescheuert eigentlich. Das war auch nicht das Schlimme, für meine Mutter dann schon, wie das alles rauskam. Aber das Schlimme war eigentlich, dass wir definitiv gelogen haben. Und wäre uns was passiert, die hätten uns am Tegernsee gesucht. Niemand hätte uns am Tegernsee gefunden, weil wir Novi Sad waren. Ja. Solche Geschichten haben wir damals gedreht und jetzt zieh das mal einfach aus und zieh mal das Neue einfach an. Ich sagte, das ging nicht. Das war Situation für Situation, wo ich innerlich gespürt habe, nein, sag die Wahrheit, du hast den Bock geschossen, ich bin der Schuldige. Und dann musst du es aushalten. Ja, wie konntest du nur? Und was hast du dir dabei gedacht? Und überhaupt? Und das ist nicht schön, aber es hat etwas bewirkt in mir, Schaufel für Schaufel. Ich wollte irgendwann nicht mehr lügen. Ich wollte die Wahrheit sagen. Und es ist schon mal das Schönste, was passieren kann. Wenn sich in deinem Wesen etwas dreht, du willst wahrhaftig werden. Und was mir geholfen hat? Naja, ich habe Gemeinschaft mit dem gehabt, der die Wahrhaftigkeit selber ist. Das hat der Manuel mal gesagt in der Predigt, fand ich schön. Willst du wahrhaftig werden, dann hab Gemeinschaft mit dem, der die Wahrhaftigkeit ist, mit Jesus selber. Das hat mir wirklich geholfen. Das war ein Vers, ihr Lieben. Der nächste Vers, zürnt ihr, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Super. Ich habe mir gedacht, ein Vers weiter geht's schon wieder los. Die Schaufel. Wir haben in unserer Hellinger Familie so ein Erbe, ein schlechtes Erbe. Das ist Jähzorn. Ich konnte das sehen. Opa, Papa, ich liebe meinen Papa. Opa ist schon tot, habe ich auch geliebt. Alles gut, viele gute Seiten, aber die Geschichte mit dem Jähzorn hat viel kaputt gemacht. Wirklich viel kaputt gemacht. Und ich habe bei mir entdeckt, das ist in dir auch. Irgendwas steckt da drin. Du hast lange Geduld und dann haust es irgendwann mal raus und dann gehst du über Grenzen drüber und du verletzt und du machst kaputt. Und ich habe das nicht in den Griff bekommen, weil ich tief in mir drin immer noch dachte, das ist in Ordnung, das ist legitim, das ist richtig so, tief in mir drin. Und erst wie Gott auf diesen Kern gegangen ist, dann hat er gesagt, so, und jetzt gehen wir Situation für Situation. Und du lernst dich zu entschuldigen, egal vor wem. Ich musste das auch mal vor einer Schulklasse machen. Das hat mich viel gekostet, einen Tag darüber nachgedacht und gerungen mit Gott. Ich habe einen Schüler, der wirklich echt daneben war. Was er gemacht hat, war daneben. Ja, und ich habe ihn aber in einer Art und Weise beleidigt, die tief reingegangen ist in sein Herz. Ich konnte das sehen. Ich konnte das wirklich sehen und habe mir gedacht, okay, jetzt habe ich ihn getroffen. Natürlich war der dann ruhig. Natürlich hat er nicht mehr gestört. Natürlich hatte ich kurzfristig mein Ziel erreicht, aber ich habe in ihm etwas kaputt gemacht in dem Moment. Und ich habe mich am nächsten Tag vor der ganzen Klasse bei ihm entschuldigt. Und er hat mir etwas geschrieben zum Schuljahresabschluss, wo er sich sehr, sehr bedankt hat. Und das fand ich sehr, das ist sehr tief gegangen bei mir. Ja, die Situation habe ich noch ziemlich gut vor Augen. Und da habe ich gemerkt, es langt nicht, dass ich diesen Zorn einfach loswerden will. Ich möchte, dass mein Wesen verändert wird, dass statt Zorn in mir Sanftmut kommt. Das ist der Gegenentwurf. Wahrheit statt Lüge, Sanftmut statt Zorn. Ich brauche den Gegenentwurf und ich brauche den hier in meinem Herzen. Und ich brauche den verankert. Ich muss das wollen. Und das braucht Zeit. Ich habe noch von keinem gehört, der das einfach so gebetet hat und wupp, über Nacht ist ein sanftmütiger Mensch erwacht und aufgestanden. Habe ich noch nicht kennengelernt, ja. Ich habe das lernen müssen. Ich habe mir an meinem Frühstückstisch, da wo ich gesessen war, ich habe das geschrieben, eines Mannes Zorn bewirkt nicht die Gerechtigkeit Gottes. Ja, oder in einer anderen Übersetzung, eines Menschen Zorn bewirkt nicht die Gerechtigkeit Gottes. Das war mein Frühstücksplatzbild. Jeden Früh, wenn ich mein Müsli gegessen habe, habe ich auf dieses Schild geschaut und gesagt, okay Herr, gut. Heute, dieser Tag, nicht ein Versprechen im Januar. Entschuldigung, da sitzen auch welche. Mensch, hallo. Ja, manchmal, ne, er ist so, ab und zu gucke ich mal nach links rüber zum Sascha, aber so, schön, dass ihr da seid. Das langt nicht im Januar zu sagen, Herr, du kennst ja meinen, ne, Plan für dieses Jahr, bitte, befreie mich von diesem Zorn. Und ein Jahr später stellst du fest, es ist immer noch da, der Zorn. Also wieder Versprechen im Januar, nein, hör auf damit. Tag für Tag. Das ist eine Agenda. Tag für Tag. Eines Menschen Zorn oder eines Mannes Zorn, habe ich mir hingeschrieben, bewirkt nicht die Gerechtigkeit Gottes. Herr, verändere mich. Und da muss man die Tage halt besprechen mit ihm am Ende, sagen, Herr, heute, super Tag, klasse. In der Situation ging daneben. Warum? Warum ging es daneben? Was hat mich gereizt? Welche Knöpfe wurden gedrückt? Warum bin ich explodiert? Was war es? Und dann hat Gott gesagt, hier an dem Punkt, das war's. Dann habe ich gemerkt, Mensch, ich war einfach stolz. Jemand hat einfach den Stolzknopf gedrückt bei mir. Er hat mich in Frage gestellt und dann bin ich da hochgegangen. Respektlosigkeit, das hat bei mir gut funktioniert. Ja, das konnte ich überhaupt nicht ab. Da war ich überempfindlich früher. Mittlerweile kann ich ja ganz gut mit umgehen. Aber das musste werden. Das musste werden. Und wie geht's weiter? Und gebt nicht Raum dem Teufel. Ja, das gehört noch zu 26 dazu. Dann, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Ich sage, Herr, nein, nicht schon wieder. Da ist ja jeder Satz, da trifft ja jeder Satz zu. Ist ja furchtbar. Schon wieder die Schaufel. Und wer gestohlen hat, das habe ich in der mache ich heute kurz, habe ich schon mal ein bisschen ausführlich erzählt. Ja, das war ein Sport bei uns damals, Sachen zu klauen, da wo ich aufgewachsen bin. Das gehörte zum guten Ton. Wir haben die Tachos abmontiert von den Rädern. Es gab diese schönen großen VDO-Tachos damals. Ja, die haben wir abmontiert. Wir haben Schlösser geknackt, wir haben alles Mögliche geklaut. Wir sind in Shops reingegangen und haben gesagt, wer traut sich, komm. Ich rede von einer Zeit, da war ich 7. Ja, weiß ich, weil ich Langwasser, bis 75 habe ich in Langwasser gewohnt. 67 geboren, kannst du ausrechnen, wie früh das angefangen hat bei mir. Das ist ein Wesenszug von mir geworden, später dann leider auch. Und dann hat man halt keine Energy oder Dextroenergien mehr geklaut oder Gummilutscher oder sowas. Man hat dann größere Sachen geklaut. Die mussten dann unter die Jacke. Und du musstest cool bleiben an der Kasse. Freundlich die Kassiererin anlächeln, alles in Ordnung. Und durch. Wir hatten genügend Geld. Wir waren nicht arm. Das war ein Sport. Das war der Kick, genau. Das loszukriegen, habe ich irgendwann gemerkt, ist echt schwer. Mein und dein. Und dann kam die Schaufel. Ach, der Herr, so, jetzt werde mal los, was du daheim noch gehortet hast. Ich sage, komm, come on, Gott. Das ist Kinderkram, das ist billig. Was, glaubst du nicht, dass ich jetzt, doch, das glaube ich schon, dass ich da hingehe und ja, dass du dich entschuldigst, dass du zurückbringst, was du geklaut hast. Wisst ihr, wie peinlich das war? Manche haben mich angeguckt, als ob ich vom Mond komme. Was wollen Sie? Das wollen Sie wieder? Wie? Manches habe ich schicken müssen. Das war dann im Ausland. Da haben wir auch Sachen mitgehen lassen. Päckchen gepackt, Briefe geschrieben. Du liebe Kühe. Aber ich sage euch eins, dieses Schaufeln war heilsam. Ich habe es erstens irgendwann dicke gehabt. Ich gesagt habe, Herr, noch was? noch was? Muss das noch auch sein oder wie? Irgendwann wollte ich nicht mehr. Und ich habe eine Sehnsucht danach gehabt, das Eigentum anderer zu achten. Ich habe eine Sehnsucht danach entwickelt, endlich ein reines Gewissen zu haben. Ja, und diesen Kick brauchte ich nicht mehr. Schaufel für Schaufel. Und da ist in meinem Wesen etwas anders geworden. Da kam Ehrlichkeit. Da kam Ehrlichkeit. Und dann geht es hier weiter. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, Vers 29. Oh Mann. Und ich war froh, dass die Briefe im Neuen Testament so kurz sind. Ich habe mir gedacht, wenn das so weitergeht, bin ich ein Leben lang mit Schaufeln beschäftigt. Aber, und das Schöne war, dass Gott gesagt hat, er sagt, Mensch, schau dich doch mal an. Schau dich doch mal an. Ich habe gesagt, okay, hey, das wird ja langsam. Das wird doch. Das ist doch gar nicht schlecht, was da draus wird. Und das Schöne war, ich habe nicht vergessen, wo ich herkomme. Ich weiß, dass ich gelogen habe. Ich weiß, dass ich geklaut habe. Ich weiß, dass ich dummes Zeug geredet habe. Ich weiß das. Ich weiß das. Ich habe es nicht vergessen. Und ich kann manches nachvollziehen. Warum, weshalb, wieso? Aber ich kenne einen Weg daraus. Ich kenne einen Weg daraus. Und es ist zu wenig, einfach das Gott hinzuschmeißen. Herr, mach mich frei von dieser Sucht. Mach mich frei von diesem Wesensmerkmal. Gott wird dir, und da bin ich ziemlich sicher, ganz oft die Schaufel geben. Weil er sagt, ich möchte, dass du dich in deinem Wesen veränderst. Dass es dir ein Verlangen ist, anders zu sein, wahrhaftig zu sein, ehrlich zu sein, treu zu sein, was auch immer. Das muss zu einem Verlangen deines Herzens werden. Und erst wenn es das ist, dann können dir auch andere Dinge passieren. Dann kann auch sowas mal passieren. Dass du halt mal, weil es dir einfach mies und schlecht ging, weil du blöd behandelt worden bist, weil du denkst, alles hat sich gegen dich verschworen und überhaupt, und dann warst du zu lange am PC gesessen und hast Sachen angeklickt, die du nicht anklicken sollst. Ja? Und dann hast du diese Jacke und dann empfindest du aber etwas anderes. Dann ist diese Jacke nicht mehr kuschelig und schön, sondern die ist eigentlich eklig. Und du sagst, naja, scheiße, warum hab... Entschuldigung. Joe, wo ist er? Wo ist der Joe? Er ist nicht da. Ich bitte um Vergebung, ihr habt es gehört, sag's ihm weiter. Dann sagst du, Mist. Mist ist okay, oder? Ja. Gut. Du sagst, Mist, und du empfindest es auch als Mist. Das Einzige, was du jetzt falsch machen kannst, dass du dieses Ding anbehältst und sagst, Herr, ich habe es wieder nicht geschafft. Ich bin da wieder reingeplumpst. Ich habe mir die Jacke schon wieder angezogen. Es hat keinen Sinn mit mir. Ich schaff's nicht. Und dann sagt Gott, hey, Moment mal. Ich sag mal, du, das ist nur oben drauf. Du bist nur mit Dreck. Du hast dich mit Dreck selber beschmissen. Passiert. Du hast dich nur selbst beschmissen. Aber unten drunter ist was anderes gewachsen in dir. Das weiß ich. Da habe ich daran gearbeitet mit dir. Da ist was anderes unten drunter gewachsen. Das ist Dreck. Das ist dir passiert. Und Dreck kommt dahin. Dreck kommt ans Kreuz. Da kommt's hin. Und dann musst du, und das ist echt... Sage ich euch, das ist das Schwierigste. Da musst du dir selbst vergeben. Wenn du auf diesem Weg bist, dann ist es das Schwierigste, sich selber zu vergeben. Zu sagen, Herr, es tut mir leid. Der Herr sagt, vergeben, vergessen. Du musst dich vielleicht bei jemand anders entschuldigen, manchmal bei solchen Sachen vielleicht auch nicht. Ja, wohnst vielleicht alleine, hast keinen Partner in dem Moment und denkst dann, ja, ist nur ich und der Herr. Hast dich entschuldigt. Vergib dir selber, mach das bitte. Ist ganz wichtig. Und nimm diese Vergebung an. Sag, das ist nicht mein Wesen. Das gehört nicht zu mir. Das haftet mir nur an. Der Wutausbruch, das, wo du jemanden beleidigt hast, das haftet dir an. Schmeiß das weg. Wenn du allerdings entdeckst, das ist ein Wesenszug, den du noch gar nicht unter Kontrolle hast, dann nimm die Schaufel. Und dann arbeite da dran. Situation für Situation. Nimm dir jemanden, der dich auf diesem Weg begleitet. War mir sehr, sehr hilfreich. Menschen, die mir ungeschminkt und klar die Wahrheit gesagt haben. Ja, ich habe so einen eine Unart von mir war Unpünktlichkeit. Steht da auch irgendwo bestimmt drin. Ja, ich fand es nicht schlimm. Ich fand, dass die anderen sich dann oft daneben benommen haben, in meinen Augen. Ich habe mir gedacht, Mensch, tut halt nicht so. Bin ich euch das nicht wert? Ist das nicht so, war voll gedacht so. Er sagt, bin ich euch das nicht wert? Ist das jetzt nicht wurscht, ob ich jetzt 10 Minuten oder eine Viertelstunde zu spät komme? Also entweder ich bin's euch wert oder ich bin's euch nicht wert. Das war mein Gedankenkonstrukt dabei. Bis mir mal ein lieber Bruder wirklich gesagt hat, Anni, das ist absolut, das ist lieblos, was du machst. Das ist Lieblosigkeit. Ich sagte, nein, das ist nicht lieblos. Er sagt, doch. Und ich habe diesen Bruder sehr geschätzt und es war gut so. Er sagt, denk drüber nach. Ich will gar nicht diskutieren mit dir. Das ist lieblos. Boah, hat er in mir gearbeitet, mit dem Herrn gekämpft. Er sagt, Herr, na, das, na, ich bin doch und ich mach so viel. Ich mache so viel und ich habe mir damit das Recht erarbeitet, unpünktlich zu sein. Und in dem Moment, wo ich mir das gedacht habe, habe ich mir gedacht, so ein Quatsch. Was denkst du, Andi? Was erzählst du da eigentlich? Du hast dir ein Recht erarbeitet, unpünktlich zu sein. Sowas. Du kannst genauso sagen, Mensch, die Flasche Jackie, die habe ich mir jetzt hart erdient. Und dann gebe ich mir jetzt heute die Kante. Ne? Was ist denn, was ist das für eine Einstellung? Ich habe das abgelegt, ja, aber ich habe zig Situationen gehabt, wirklich. Und ich kann mich an eins noch erinnern, das war schön. Ich habe, glaube ich, mal davon erzählt, dass das so im Prozess ist. Und da habe ich mich mit dem Fred unterhalten damals, ja. Und mir ist es zum damaligen Zeitpunkt noch nicht gut gelungen, pünktlich zu sein, das weiß ich noch. Und der Fred hatte mich darauf angesprochen. Aber ich konnte ihm Folgendes sagen. Ich habe gesagt, Fred, das stimmt, aber mir macht es inzwischen etwas aus. Ja, ist so. Ich habe das gespürt, es ist mir unangenehm hier drin. Ich möchte in meinem Wesen ein zuverlässiger Mensch sein. Und es gelingt mittlerweile ganz gut. Sage ich mal jetzt ganz nüchtern, ohne Stolz. Gelingt ganz gut. So, und dann stehst du vor Gott und sagst, Mensch, Herr, 30 Jahre, ganz gut geworden, oder? Sag Gott, doch, mein Sohn, schaut ganz gut aus. Lass uns mal über den Schuh sprechen. Sagst du, welchen Schuh? Welchen Schuh? Ah, den Schuh. Stimmt. Da war was, 2017, am Anfang, der Schuh. Der Schuh. Sag Gott, ja, den wolltest du dir anziehen dieses Jahr. Sag, stimmt. Ich kann mich daran erinnern, es ist der Schuh der Geduld und Selbstbeherrschung. Geduld und Selbstbeherrschung. Steht auch in Galater 5, 22. Ihr habt es ja gepredigt, ne? Geduld ist eine Frucht des Geistes. Ich habe gedacht, oh Mann, der Schuh der Geduld. Ja, stimmt, das schaut nicht so ganz stimmig aus da unten. Ich denke mal, Herr, du, der andere Schuh, dieser etwas ungeduldige, der ist so bequem. Der ist mir so vertraut, mit dem bin ich schon so lang unterwegs. Das ist wie eine zweite Haut geworden. Mit dem kann ich mich auch sehr sicher bewegen im Straßenverkehr, an meinem Computer, im Klassenzimmer, überall da, wo so Fettnäpfchen sind. Ja, da ist mir dieser Schuh sehr vertraut. Und da kann ich mal so richtig eins raushauen. Ja, dann fühle ich mich besser. Mit dem Schuh, das riecht nach Arbeit. Das riecht schon wieder nach Schaufel. Geduld. Und Selbstbeherrschung. Herr, muss ich mir den Schuh wirklich anziehen? Sag Gott, du hast so gesagt, dass du den Schuh, du hast ihn gewählt. Sag ich, oh ja, ein schwacher Moment im Januar. Ein schwacher Moment im Januar. Stimmt, da war was. Ich bin im Moment, und das ist wirklich mein Programm, deswegen habe ich den anderen Schuh noch an. Ich bin da absolut voll drin. Geduld und Selbstbeherrschung. Situation für Situation. Wenn ich am Sonntag, wenn ich vom Gottesdienst zurückfahre, kein Problem. Die Straßen sind leer. Der Gottesdienst meistens gut. ja, oder sehr gut, oder je nachdem, was du da halt mitnimmst. Du begegnest meistens freundlichen, entspannten Menschen. Und dann kommt der Montag. Und dann sind die Baustellen da. Und dann fahren die wie, ich habe erst gestern meinen Führerschein gemacht. Und dann blicken die nicht, dass da schon, und man könnte doch mit Reißverschluss und viel schneller, also Autoreißverschluss, viel schneller fahren. Okay, Herr, schön, dass du hier bist mit mir. Gute Musik einlegen. Ja, gute Musik ist genial für mich in dem Moment. Jeremy Camp oder Mal Pope oder was du gerne hörst. Wurscht, rein damit. Ja, hören, entspannen, durchatmen, segnen die anderen, dich selber mit Geduld, die anderen mit was immer sie da brauchen. Nutz die Zeit zum Gebet, warum nicht? Da kannst du deine Fürbitte-Liste, ja, ich mach dann auch nicht, wenn ich dann so langsam vor mich hin tucker, die Augen zu und hab die tiefen Zeiten mit dem Herrn im Auto. Das geht nicht. Aber mal an jemanden denken in der Gemeinde und beten, warum nicht? Das kann man parallel zum Autofahren machen. Sag mal, Herr, die Situation bringe ich jetzt vor dich. Oder der Unterricht, der mir jetzt droht. Herr, lass das gelingen heute und was weiß ich. Es ist ein Achtsamsein. Das ist ja so ein neues Modewort geworden. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man es richtig verwendet. Es ist wirklich ein Achtsamsein, ein jeden Tag mit Gott unterwegs sein. Und wichtig ist, dass ich habe nicht jeden Tag die ganze Agenda. Das ist mein Schwerpunkt in dem Jahr, das ist mein Schuh. Und am Ende von diesem Jahr möchte ich in diesem Schuh drinstecken. Was nicht heißt, dass es Tage gibt, wo ich so rumlaufe. Ja? Und wo man sagt, Mensch, Andi, das eine schön und das andere, naja. Und dann sage ich, okay, Herr, stimmt. Ich ziehe mir den echten Schuh wieder an. Und irgendwann kommt aber das Verlangen. Ich möchte geduldig sein. Ich möchte Selbstbeherrschung haben. Ich will das. Und dafür habe ich mich dieses Jahr wirklich entschieden. Ernsthaft. Und Gott sagt, yeah, cool. Das ist ein Weg, den gehe ich mit dir mit. Und das werden wir an dir hervorbringen. Es geht hier, und bitte versteh mich nicht falsch, es geht nicht um Leistung. Es geht um etwas, was Gott mir vorgelegt hat, was ich gewählt habe, was ich haben möchte. Weil ich bin eingeladen. Ich bin eingeladen und ich hoffe, du bist, ja, doch, du bist auch eingeladen. Ich bin zu einer Hochzeit eingeladen. Und diese Hochzeit, die kommt. Und dann wird mich Jesus erwarten bei dieser Hochzeit. Und ich möchte ordentlich gekleidet sein. Hier innen drin, nicht äußerlich. Nicht äußerlich. Hier innen drin möchte ich ordentlich gekleidet sein. Und dann möchte ich die richtigen Schuhe, Hose, da muss alles passen. Möchte ich sagen, danke Herr, du hast mich ein Leben lang bearbeitet, bist mit mir durchgegangen, hast mein Wesen wirklich verändert, hier bin ich. Und das Tolle ist, und das sage ich dir, du wirst dich, wenn du so arbeitest, du wirst am Ende nicht sagen, Herr, na, wie habe ich das hingebracht zu deiner Hochzeit? Du kommst ohne diese blöde Schaufel zur Hochzeit, bitte. Ja? Und du beugst einfach deine Knie und sagst, Herr, danke für die Gnade, die du mir erwiesen hast, dass du mich verändert hast, dass ich hier bin, dass ich dein Hochzeitsgast bin.